Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Herzlich willkommen bei MS im Fokus. Ich melde mich heute zurück, um euch ein wichtiges Thema näher zu bringen, das die MS-Community viel beschäftigt. Wir möchten nämlich darüber sprechen, wie wir mal echte Fortschritte in der Behandlung der progredienten MS machen können. Wie könnten wir mehr Studien machen, weitere Wirkstoffe überprüfen und das mit möglichst wenig Risiko und Aufwand? Und dafür habe ich einen Gast eingeladen, der hierzu wirklich Pionierarbeit geleistet hat und für das Thema echt brennt. Professor Dr. Markus Koch ist Neurologe und Therapieforscher und das am großen und renommierten MS-Zentrum in Calgary, also bei unseren kanadischen Freunden. Er beschäftigt sich seit Jahren damit, wie Therapiestudien insbesondere jenseits von der pharmazeutischen Industrie erfolgen können. Und er ist, das meine ich, positiv besessen von der Idee, dass es Wirkstoffe da draußen gibt, die zwar für andere Erkrankungen entwickelt und zugelassen sind, aber die auch bei der progredienten MS wirken könnten und damit Behinderung aufhalten. Aber nicht nur darüber sprechen wir, sondern vor allem erst einmal darüber, wie klinische Studien zu Medikamenten im Allgemeinen ablaufen. Hier werdet ihr also die typischen Fachbegriffe kennenlernen und somit einen besseren Einblick in das Thema insgesamt bekommen. Dann sprechen wir auch ausführlich über die Besonderheiten und Probleme in der Forschung zu progredienter MS. Also freut euch auf diese Folge, denn hier gibt es viel Spannendes zu hören und einen ganzen Batzen zu lernen. Herzlich willkommen, darf ich sagen, an Professor Markus Koch. Dieses Mal verbunden bin ich mit Calgary, denn das ist die Wirkungsstätte von Markus seit, wie ich gerade gelernt habe, über 10 Jahren in der klinischen Versorgung von Patienten in der Neurologie dort am Universitären Center und gleichzeitig auch sehr stark involviert eben in Forschungsfragen rund um klinische Studien. Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, wirklich heute mal ausgebreitet über Studien zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir zusammen da einiges erklärt bekommen. Da setze ich ganz stark auf dich, Markus. Also herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich muss vorher sagen, ich bin natürlich Deutscher und bin auch deutscher Muttersprachler, aber es kann sein, dass du mir eventuell mit einigen Wörtern aushelfen musst, weil ich wirklich meine klinische Tätigkeit nur auf Holländisch und Englisch gemacht habe. Deshalb den Unterschied, was genau Relapsing Remitting MS auf Deutsch ist. Ich habe gelernt, das ist eine Schub-assoziierte MS, oder musst du mir dann noch erklären. Aber da musst du mir eventuell ein bisschen aushelfen.
Das ist kein Problem. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden es so oder so verstehen. Genau, die schubförmige MS, die werden wir heute auf dem Programm haben auch. Aber ich glaube, wir starten wirklich mal komplett unabhängig von der MS, nämlich ganz generell. Ne? Wenn Patientinnen und Patienten eine neue Therapie bekommen sollen, eine, die vielleicht gut wirkt, dann muss das natürlich untersucht werden. Das ist die sogenannte evidenzbasierte Medizin. Und dafür gibt es verschiedene, sag ich mal, Werkzeuge, wenn man es so will. Und wir nennen diese Art von Untersuchungen, die wir durchführen, um ein Medikament Richtung einer Zulassung durch den Gesetzgeber zu bekommen, eine klinische Studie. Und da gibt es verschiedene Phasen und da wird es dann gleich schon verwirren. Und deswegen wäre es toll, wenn du uns ein bisschen erklären könntest, was sind so diese Phasen von diesen klinischen Studien, worum geht es da ganz grob und wie kommt man da voran?
Ja, also das sind natürlich sehr, sehr wichtige, grundlegende Fragen. Letztlich geht es darum, wie kommen wir von einem Medikament, das wir denken, das möglicherweise helfen kann, Menschen mit einer bestimmten Krankheit, wie kommen wir jetzt von diesem chemischen Stoff zu der Antwort auf die Frage, ist das wirklich hilfreich für Patienten mit dieser Krankheit? Und das wird oft, werden Krankheiten untersucht, zum Beispiel in Tiermodellen. oder in Zelllinien. Damit kann man anfangen. Man kann zum Beispiel, wenn man ein Medikament für Krebs sucht, kann man diese Krebszellen in Kultur nehmen und gucken, ob das möglicherweise hilft und diese Krebszellen tötet. Worüber wir sprechen, sind dann klinische Studien und das sind dann jeweils Studien in Menschen. Und da sind wir natürlich besonders vorsichtig. Deshalb haben wir diese Phasen erfunden. Man kann nicht einfach ein Medikament, das man noch nie im Menschen gegeben hat, einfach so an 500 Leute gegeben, denn es besteht die hoffentlich nicht große Gefahr, dass das irgendwelche schrecklichen Nebenwirkungen hat. Und wenn man das nicht weiß, dann hat man auf einmal 500 Menschen tot oder krank gemacht. Darum versuchen wir, drei verschiedene Phasen, grob gesagt, zu unterscheiden. Eine Phase 1-Studie ist dabei typischerweise eine erste Studie in Menschen. Das heißt, man hat ein Medikament und vielleicht weiß man aus Tierexperimenten ungefähr, wie das wirken kann, wie es sich verteilt im Körper, ob es irgendwelche Gefahren gibt für gesunde Personen. Kann man das vielleicht schon absehen oder vermuten aus Tierexperimenten? Und dann wird man sehr vorsichtig, hat man gelernt, erst an kleine Gruppen von gesunden Menschen das Medikament geben und dann beobachten, wie sie darauf reagieren. Und das sind ganz grundlegende Dinge. Dann nimmt man Blut ab, man misst den Blutdruck, vielleicht die Temperatur, auf jeden Fall die Temperatur, noch ein paar andere Sachen. Und man kann diese Studie, ist wirklich die Frage, die diese Phase 1-Studie beantwortet ist, ist dieses Mittel sicher? Kann man das mit einem guten Gewissen an Menschen geben und erwarten, dass es keine zumindest schädlichen Effekte hat. Eine Phase 1-Studie sagt deshalb noch nichts darüber, ob das Medikament wirklich etwas für diese Krankheit tut. Was ist uns aber die wichtige Antwort, die es uns gibt, ist dieses Mittel sicher? Jedenfalls so grundlegend sicher, dass es die Mühe wert ist, um das noch in weiteren Studien dann an Menschen zu geben. Wenn wir nach neuen Medikamenten suchen, das tun wir hier in Calgary mit progredienter MS und auch der Parkinson-Krankheit, dann versuchen wir oft Medikamente zu benutzen, die schon für andere Indikationen auf dem Markt sind, sogenannte Generika. Ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Aspirin. Das gibt es schon seit 100 Jahren oder so oder vielleicht länger. Und es ist eigentlich ein Schmerzmittel, aber man kann es eben auch benutzen, um Schlaganfälle oder Herzinfarkte zu verhindern, vorzubeugen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man ein Medikament, das bereits bekannt ist, dann für eine neue, in einem neuen Zusammenhang einsetzen kann. Und so denken wir auch, dass wir Medikamente, die bereits für andere Krankheiten auf dem Markt sind, auch für progrediente MS oder möglicherweise auch die Parkinson-Krankheit benutzen können. In solchen Fällen brauchen wir dann gar keine Phase 1-Studie, weil das Medikament zum Teil schon 30 Jahre benutzt wird von tausenden Menschen jeden Tag. Und dann können wir zum Beispiel auf eine Phase 1-Studie verzichten.
Das ist ja eigentlich noch viel besser, ne, als eine Phase 1-Studie. Man hat Sicherheitsdaten von teilweise Millionen von Patienten.
Genau. Und die für mich als ich bin ein einzelner akademischer Forscher. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, Medikamente zum ersten Mal an Menschen zu geben, dann ist das mir ein bisschen zu gefährlich. Und ich mag gerne, dass ich diese Phase 1-Wissen dann schon aus anderen Quellen nehmen kann. Möglicherweise ist das genug über Phase 1. Es gibt übrigens für diese Phasen auch immer noch Untereinteilungen. Ja, wenn man ganz speziell werden will, dann kann man sagen, das ist Phase 2a oder 2b. Ich glaube, das hat keinen Sinn, darüber zu sprechen. Für uns. Was aber hilfreich wäre, glaube ich, ist zu sprechen über Phase 2. Das ist nämlich eigentlich die interessanteste Phase. Das sind Studien, die relativ klein sind noch. Wieder zum Teil aus Vorsicht, dass wir nicht zu viele Menschen einem neuen Medikament aussetzen wollen, von dem wir noch nicht ganz genau wissen, ob das wirklich ganz sicher ist für alle Leute. Denn aus der Phase 1 wissen wir bloß, es ist vermutlich sicher für gesunde Leute. Jetzt in der Phase 2-Studie probieren wir, einen Hinweis zu kriegen, ob dieses Medikament auch wirklich die Krankheit behandelt oder nicht. Und da können wir etwas selektiv sein und wir können zum Beispiel Patienten aussuchen, von denen wir Gründe haben anzunehmen, dass sie ein besonders hohes Risiko haben, schlechter zu werden, also mehr Behinderung zu kriegen oder mehr Schübe zu kriegen in der schubförmigen MS. Phase-2-Studien sind deshalb interessant, weil das so die Möglichkeit ist, wo man richtig neue Entdeckungen machen kann. Das ist das erste Mal, dass dann ein Medikament zeigen kann, dass es dies den Krankheitsprozess beeinflusst, hoffentlich im positiven Sinne. Meist sind das so mittelgroße Studien, vielleicht so 50 bis 200 Patienten, sind meist auch relativ kurz. Und manchmal benutzt man auch, letztlich wollen wir mit unseren Medikamenten natürlich Menschen besser machen oder verhindern, dass sie schlechter werden. Aber für Phase-2-Studien ist es genug zu zeigen, dass ein Medikament den Krankheitsverlauf beeinflusst. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber was ich damit meine ist, letztlich wollen wir, dass Medikamente verhindern, dass Menschen im Rollstuhl sitzen. Aber wenn wir das direkt messen wollen, dann dauert es 30 Jahre, das können wir nicht. Deshalb kann man in solchen Phase-2-Studien auch sagen, okay, wir gucken jetzt nicht nach dem Effekt auf Behinderung. Das ist natürlich letztlich, was uns am meisten interessiert. Aber wir wollen in diesem Zusammenhang jetzt nur einen Hinweis kriegen, ist das Medikament die Mühe wert, um das weiter zu untersuchen oder sollten wir hier schon aufhören? Und dann kann man auch ein Ersatz-Outcome oder ein Ersatzmaß nehmen, um zu messen, ob das Medikament hilft. Bei progredienter MS ist eigentlich entschieden, mehr oder weniger, dass wir zum Beispiel gucken können, ob das Medikament verhindert, dass das Hirn schrumpft, Hirnatrophie verhindert. Und dann ist der dahinterliegende Gedanke, dass wenn das Hirn nicht schrumpft, dann ist das gut. Deshalb vermuten wir, dass wenn ein Medikament verhindert, dass das Hirn schrumpft, dass es dann auch einen positiven Effekt hat auf Behinderungen, was wir eigentlich am meisten verhindern wollen, natürlich, weil progrediert werden muss. Na, da gibt es auch Probleme mit dieser Strategie, da können wir eventuell später noch drüber sprechen. Was letztlich wirklich beweist, dass ein Medikament hilfreich ist, ist die Phase-3-Studie. Das sind große Studien, typischerweise wenigstens ein paar hundert, manchmal mehr als 1000 oder mehrere tausend sogar Patienten. Und da probieren wir, weil wir natürlich jetzt mit die nächste Frage, die wir haben an diese Studie ist, ist dieses Mittel wirklich hilfreich für typische Patienten, die wir auch sehen in unserer Klinik? Bei der Phase-2-Studie darf man ein bisschen auswählen und sagen, ich gucke jetzt Patienten mir an, die besonders ein hohes Risiko haben, schlechter zu werden. Aber bei der Phase-3-Studie müssen wir eine Antwort kriegen auf die Frage, wenn wir das jetzt an typische Patienten geben, wie viel Vorteile haben sie davon? Mhm. Werden diese Patienten besser als Leute, die vielleicht kein Medikament kriegen oder ein älteres Medikament kriegen, das wir schon haben? Und deshalb müssen wir als Ärzte und möglicherweise auch als Patienten da immer sehr kritisch danach gucken. Sind denn die Leute, die bei dieser Studie mitmachen, sind die auch wirklich so wie die typischen Patienten, die wir jeden Tag sehen? Und das ist auch ein Problem, denn oft genug wird da probiert, ein bisschen zu schummeln. Und zum Beispiel, sagen wir mal, Patienten, die doch sehr einen schubförmigen Verlauf haben, die dann doch ein bisschen mehr zu bezeichnen als progredienter Verlauf. Und das kann dazu führen, dass dann Medikamente, sagen wir mal, effektiver wirken, als sie in Wirklichkeit sind. Deshalb ist es wichtig, auch wenn diese Forschung relativ langweilig ist, eine gute Idee dafür zu kriegen, wie man eigentlich misst, ob irgendwas hilfreich ist oder nicht. Und das ist eine ziemlich wichtige Diskussion, die wir oft nicht so führen.
Vielleicht, also super, also ich kann es mir gar nicht besser erklärt vorstellen. Vielleicht kannst du noch einfach zusätzlich mal sagen, was sind denn die sozusagen Stellschrauben, die man jetzt hier an diesen verschiedenen Studien hat? Also du hast zum Beispiel davon gesprochen, ja, welche Patientengruppe selektiert man? Also wie bestimmt man diese Selektion? Was sind da die Parameter, die festgelegt werden für so eine Studie? Und dann eben auch, auf was schaut man? Ne? Du hast ja gesagt, also eigentlich geht es uns ja darum, Behinderungsprogression zu verhindern. Bei anderen Krankheiten geht es darum, den Tod zu verhindern. Ne? Also es sind ja ganz große Vorhaben, aber letztendlich muss man dann doch schauen, was sind kleinere Dinge, auf die man schauen kann, die ein Indikator dafür sein können, wie es später aussieht. Also was sind für dich so die Stellschrauben an solchen Studien, an den Phase 2 und 3 Studien?
Ja, das hängt natürlich davon ab. Es gibt in allen diesen Experimenten, wie du sagst, Stellschrauben oder es gibt Möglichkeiten, Dinge anzupassen und das Design anders zu machen. Und letztlich kommt es stark darauf an, was eigentlich die Frage ist, die wir haben. Mhm. Und das hat dann Konsequenzen für das Design der Studie. Mhm. Deshalb, also Phase 1 Studien, die Frage ist, ist dieses Mittel sicher? Ist das Mittel schädlich für gesunde Menschen? Ja, das führt dann zu einem gewissen Aufbau und dafür brauchen wir nicht sehr viele Menschen, um das festzustellen, sondern eben nur eine kleine Gruppe. Und das führt dazu, dass wir diese Phase 1 Studien auf eine bestimmte Weise machen. Du sagst das richtig mit den Stellschrauben, denn der wichtige Unterschied ist zwischen Phase 2 und Phase 3. Phase 3 ist die letzte Hürde, die so ein Medikament nimmt. Und deshalb müssen wir sicher sein, dass die Studie, die wir benutzen, um Patienten Behandlungen anzubieten, dass die auch wirklich repräsentativ sind für die Patienten, mit denen wir dann sprechen. Deshalb ist eine gute Phase-3-Studie eine, die möglichst dieselben Leute einschließt, die wir auch in der Klinik sehen. Und das ist der Unterschied mit Phase 2. Bei Phase 2 kann man zum Beispiel sagen, und das haben wir in einem Trial, in einer Studie gemacht, dass wir nur Menschen einschließen, die schon ziemlich substanzielle Probleme haben zu laufen. Mhm. Und wir tun das, weil wir herausgefunden haben, dass es einen gewissen Bereich von Problemen gibt, die Leute haben mit Laufen. Ist die Konklusion davon, dass wie lange dauert es, dass Leute eine 10 Meter Strecke zurücklegen. Na, gesunde Leute dauert nicht besonders lange, ein paar Sekunden. Und je mehr Invalidität man von MS hat zum Beispiel, je länger das dauert, um diese Strecke zurückzulegen. Hm. Und für die Phase-2-Studie haben wir uns jetzt entschieden, Menschen einzuschließen, die schon ziemlich große Schwierigkeiten haben. Die brauchen 9 oder mehr Sekunden, um diese 10 Meter zu laufen. Mhm. Das ist eine lange Zeit und das heißt, dass die Leute schon echt Gehprobleme haben. Mhm. Das ist aber sinnvoll für Phase 2, weil wir wissen, dass diese Menschen ein besonders hohes Risiko haben, noch schlechter zu werden in dem kommenden Jahr. Und für unsere Phase 2 Studie nämlich, kann dieses Medikament einen Einfluss haben auf die Verschlechterung dieser G-Funktion, dann ist es auch legitim, um diese Leute speziell auszusuchen. Das Problem wäre dann, wenn wir dann hier stoppen, dann haben wir ein Medikament, worüber wir sagen können, dass es in dieser sehr speziellen Gruppe von Patienten möglicherweise hilfreich ist. Mhm. Aber das hilft uns wieder nicht, weil wir natürlich dem Patienten ehrlich sagen wollen, ob das Mittel hilft oder nicht. Den interessiert nicht die Einzelheiten oder Geteilte. Der wird uns fragen, hilft mir das oder nicht? Mhm. Und dafür müssen wir auch als Ärzte, aber möglicherweise auch als Patienten oder als Menschen, die interessiert sind an Patienten mit MS, auch fordern, dass das auch wirklich dann zutrifft und dass wir dann auch dass wir auch mit gutem Gewissen diese Dinge empfehlen können zu der gesamten Gruppe von Menschen mit MS.
Mhm. Mhm. Genau, das war jetzt sozusagen das, was wir auch unter Einschlusskriterien verstehen, das ihr sehr speziell formuliert habt, so wie ich das verstanden habe in eurer Studie. Jetzt hast du auch schon erwähnt, das, was man auf Englisch den Time-25-Foot-Walk-Test nennt, nämlich diese ca. 10 Meter lange Strecke. Es hat vielleicht sogar ein oder andere Patient selber schon machen müssen in der MS-Ambulanz. Einfach so als Marker, wie gut geht es mit dem Gehen. Das könnte ja auch ein Parameter sein, den man nutzt, um abzulesen, wie gut das Medikament hilft. Ne? Also sozusagen ein Outcome, ein Endpunkt, wie wir auf Deutsch sagen würden. Kannst du dazu vielleicht mal ein bisschen was sagen? Weil das ist ja letztendlich das, worauf es ankommt, wenn wir so eine Studie machen. Wir wollen eben einen Endpunkt bestimmen, etwas, worauf wir schauen im Rahmen dieser Studiendauer, wo wir hoffentlich eine Verbesserung oder was auch immer, eine Verbesserung der Zeit, Verbesserung der Gehfähigkeit irgendwie sehen oder zumindest keine Verschlechterung. Wie siehst du das gerade bei der MS? Was sind gute Endpunkte? Was sind typische Endpunkte? Was sind bessere Endpunkte?
Ja, also das ist eigentlich eine sehr basale Frage. Und ich möchte eigentlich auch das ein bisschen ausbreiten zur Parkinson-Krankheit. Oder möglicherweise auch nicht. Aber ich habe jetzt langsam angefangen, ich bin interessiert natürlich vor allem an MS und an progredienter MS. Aber diese Studien, die wir in MS machen, die können wir vermutlich auch in anderen neurodegenerativen Krankheiten unternehmen. Und deshalb ist es sehr interessant zu sehen, wie messen wir eigentlich, ob jetzt jemand schlechter wird, der Parkinson hat, oder ob jemand schlechter wird, der MS hat. Und das ist eigentlich ganz interessant. Letztlich läuft es heraus auf sehr viele Nummern, sehr viel Rechnen und sehr viel Nummern vergleichend. Und das möchten nicht viele Leute machen, aber es ist wichtige Arbeit. Wir haben zum Beispiel, das war auch schon bekannt vorher, aber es war nicht so viel diskutiert. Wir benutzen in MS sehr oft dieses allgemeine Behinderungsmaß EDSS, der Expanded Disability Status Scale. Und das ist ein bisschen eine abgekürzte neurologische Untersuchung. Und letztlich gibt es dann einen Zahlenwert, der einem ungefähr sagt, wie viel Behinderung jemand hat durch seine MS. Das geht von 0 bis 10. Blöderweise sind diese Nummern aber nicht wirklich Nummern, sondern eigentlich nur Bezeichnungen. Na, da gibt es einen statistischen Begriff dafür. Aber das Problem mit dem EDSS ist, dass es eigentlich das einzige Maß war, das so benutzt wurde in MS. Und ich finde es auch interessant oder wichtig zu begreifen, dass niemand wirklich macht das aus bösem Willen, dass der irgendwas falsch macht. Aber es war, denke ich, historisch einfach so, dass das einzige Maß war. Und dann haben die Leute gesagt, dann benutzen wir das eben als einen Endpunkt in der klinischen Studie. Und dann wurden Experten befragt, was zum Beispiel Verschlechterung heißt. Und sagen sie, ja, Verschlechterung ist, wenn der Wert vom EDSS eine bestimmte Zahl oder bestimmte Stufen hochgeht. Und das ist dann unterschiedlich, je nachdem, wo der Startpunkt ist. Und ja, das ist nicht unsinnig, alles klingt logisch, aber ich warne allgemein davor, wenn Dinge zu logisch klingen. Das Problem mit dem EDSS hat sich herausgestellt, ist, dass wenn man ihn benutzt, um Patienten zu folgen über die Zeit, dass dann das sehr schwierig wird. Die Chance, dass der EDSS hochgeht, ist ungefähr so hoch wie die Chance, dass er im gleichen Maß runtergeht. Und das ist problematisch, denn wir haben mit progredienter MS haben wir eine Krankheit, die nicht spontan sich verbessert. Patienten werden schlechter. Und das ist nun mal die unschöne Wahrheit. Und dann haben wir einen Outcome oder einen Endpunkt, wo man ungefähr das gleiche Risiko hat, Verbesserungen zu messen wie Verschlechterung. Das heißt, dieses Maß, auch wenn es ein sehr weit verbreitetes Maß ist nicht geeignet, wirklich, um als Endpunkt für klinische Studien. Das haben wir auch.
Kannst du ganz kurz, also es ist ja wirklich sehr spannend, ist auch gleichzeitig verwirrend, oder? Also wenn man das jetzt so hört, gleiche Chance, dass es hochgeht wie runter. Wir wissen wahrscheinlich nicht exakt, woran es liegt, aber deine Vermutung ist, dass es an diesem Kategorienbegriff liegt, des EDSS, oder Was ist die Ursache?
Das denke ich, ja. Also da gibt es verschiedene Gründe dafür, aber einer davon ist einfach die, ja, vielleicht mathematische Beschaffenheit davon. Mhm.
Weil es eben nicht mathematisch ist, ne? Weil es eben Kategorien sind.
Es sind keine richtigen Nummern, es sind Kategorien und man wechselt Kategorien und wir nehmen dann an, dass eine Verschlechterung von jemandem, der von Kategorie A nach Kategorie B geht, dann schlechter ist als jemand, der von Kategorie A nach C geht. Oder? Mhm. Das Problem dabei ist, dass das wirklich sehr wenig sagt, diese Kategorien. Mhm. Und das sorgt dafür, dass eben wir ein Maß benutzen, einen Endpunkt benutzen, der nicht misst, was wir wollen, dass es misst. Mhm. Und dann war eigentlich interessant zu sehen, in MS seit ungefähr 20 Jahren oder so, wird oft noch andere Maße gemessen und das ist der Time 25 Foot Walk, also 25 Fuß müssen die Leute dann laufen, das ist ungefähr 10 Meter. Und das ist eine richtige Nummer, das ist nämlich die Anzahl Sekunden, die es dauert, diese 25 Fuß zurückzulegen. Mhm. Und das hat ganz andere mathematische Eigenschaften. Und dann muss man einfach definieren, wie viel Verschlechterung, wie viel längere Zeit sehen wir als signifikant schlimmer an. Und dafür gibt es auch Gründe und Diskussionen, wie man das machen soll. Wir haben uns letztlich geeinigt, mehr oder weniger, auf 20% Verschlechterung. Mhm. Das heißt, wenn jemand Zeitpunkt am Anfang eine bestimmte Geschwindigkeit oder eine bestimmte Anzahl Sekunden hat, wenn er dann bei einem Kontrollbesuch 20% langsamer ist, dann ist das signifikant schlechter und dann sehen wir das als eine Verschlechterung.
Also 8 Sekunden statt 10 Sekunden zum Beispiel.
Ja, das wäre dann eine Verbesserung.
Das ist eine Verbesserung,
Wenn wir das sagen, ist es eher 12.
12 statt 10.
12 statt 10, ja. Aber, und wenn wir das tun, dann stellt sich raus, dass wir im Verlauf der Zeit sehen, dass Patienten wie erwartet langsam sich verschlechtern. Die Zahl von Patienten, die diese Verschlechterung erleben, wird höher im Laufe der Zeit. Dagegen die Zahl der Patienten, die eine Verbesserung, die gleiche Menge Verbesserung, sagen wir mal, haben, die bleibt klein. Also wenn wir 20% besser vergleichen mit 20% schlechter, dann sieht man im Verlauf der Zeit, dass Patienten mit progredienter MS, die Zahl der Patienten, die sich verschlechtern, die wird dann größer bei jedem Besuch, alle 3 Monate oder so. Dann sind die Patienten, die dann paradoxal, was eigentlich nicht passieren soll, 20% besser sind, die ist immer sehr klein, sind so ungefähr 10%, und das bleibt die ganze Zeit, die diese Studie andauert, bleibt das so bei 10%. Mhm. Und deshalb vermuten wir, dass das ein gewisser, ja, wie sagt man, Rauschen ist, das liegt einfach an dem Test. Diese Tests sind nie perfekt. Das ist eine gewisse Unsicherheit da, aber sie bleibt konstant auf kleinem Niveau. Mhm. Dagegen der EDSS ist das Problem, dass dieses Verschlechterung gegen Verbesserung bei MS, nochmals, sollten eigentlich Patienten sich verschlechtern und nicht spontan verbessern. Das passiert eigentlich nicht. Beim EDSS sehen wir, dass wirklich die über so eine ganze 2 oder 3 Jahre von so einer Studie die Zahl von Patienten, die sich verbessern, paradoxal, ungefähr so groß ist, manchmal größer, als die Leute, die sich verschlechtern. Mhm. Deshalb ist unser Appell, ist doch bitte den Time 25 Footwalk als Endpunkt zu benutzen und nicht so sehr den EDSS. Mhm. Und das hat auch letztlich wichtige Konsequenzen, denn wir sehen in letzter Zeit Studien, die letztlich nicht erfolgreich sind. Und das sind dann oft Studien, wo ein Signal oder man enthusiastisch war über die EDSS-Ergebnisse. Mhm. Und wenn sie dann überhaupt gemessen wurden, die Time 25 Footwalk-Ergebnisse, die zeigen dann meist schon, dass da kein so großer Unterschied war. Mhm. Mhm. Und das ist ein Problem. Also da müssen wir auch sagen, dass diese Forschung ist wichtig, ist aber auch problematisch, weil wir mit unserer Forschung jedes Mal Menschen sagen, dass sie was falsch machen. Mhm. Und das führt zu Widerspruch und Widerstand. Aber doch, ja, wir möchten gerne, eigentlich möchte ich gerne, dass der EDSS ein gutes Outcome-Endpunkt ist. Dann hätten wir alles richtig gemacht. Problem ist, es ist wirklich nicht gut. Und deshalb denke ich, wir müssen das ändern. Zumindest das wäre mein Vorschlag.
Ja, nee, also ich glaube, das kam jetzt deutlich raus. Zu aller Klarheit müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle nochmal sagen oder den klaren Unterschied machen. Wir haben jetzt sehr viel über Progression geredet, also wie hält man Progression fest, was ist ein guter Endpunkt dafür. Progression betrifft viele MS-Patientinnen und Patienten, zum Glück nicht alle sozusagen im gleichen Ausmaß. Und wenn wir jetzt gerade über die schubförmige MS reden, da wurden sehr viele Studien gemacht und die sind ja, also eben auch sehr viele Phase-3-Studien, die zu den Zulassungen der vielen Medikamente geführt haben. Und da stand ja im Vordergrund jetzt nicht nur die EDSS-Progression, sondern eben andere Sachen, wie zum Beispiel die jährliche Schubrate, was sozusagen der typische Outcome oder Endpunkt war bei diesen Studien. Und da gab es klare Ergebnisse und das ist ja was du jetzt an der Stelle auch nicht anzweifelst, oder?
Nee, absolut nicht. Nee. Das ist sicher auch nicht meine Absicht. Mhm. Ich bin am meisten interessiert an progredienter MS. Deshalb die meisten Sachen, die ich sage oder die ich kritisiere, die haben damit zu tun. Bei der schubförmigen MS ist es etwas anders, weil wir als Endpunkt interessiert sind. Es ist wieder, wir nehmen einen Schritt zurück und gucken nach der Frage, die wir beantworten wollen. Mhm. Und bei schubförmiger MS, wirklich was diese Leute bedroht, ist das Haben von noch einem Schub. Deshalb ist es legitim und auch korrekt, um als primären Endpunkt die Zahl der Schübe zu nehmen. Und wenn das Medikament dann Schübe verhindert, dann ist das eine gute Antwort, die wir gerne haben wollen.
Genau, und das zeigt sich ja auch in der Realität oder so im klinischen Alltag dann genauso, wenn die Menschen die Medikamente nehmen, haben die tatsächlich deutlich weniger Schübe als zuvor.
Absolut,
und deswegen, ja. Also das ist einfach ein anderes Thema, nur dass es nochmal hier klar rauskommt, dass nicht alle denken, oh, die Studien, die in der Vergangenheit gemacht haben, waren irgendwie seltsam. Aber es ist umso wichtiger, dass wir heute über Progression reden, weil es hier natürlich einen riesengroßen Mangel an Therapieoptionen gibt. Und jetzt ist die große Frage, wie kommen wir endlich an gute Medikamente für progrediente MS? Und dazu hast du natürlich auch Gedanken, neben diesem Endpunkt Überlegungen, wie man neue Studien gestalten könnte. Könntest du dazu vielleicht mal deine Gedanken erläutern?
Oh, absolut, sehr gerne. Du sagst es richtig, es sind verschiedene Ansätze. Das eine ist, können wir Studien und dann besonders Studien in progrediente MS die Qualität dieser Studien erhöhen? Wenn wir einen guten Endpunkt benutzen, dann ja, wir möchten einen Endpunkt, der uns was erzählt und der uns informiert über, ob das wirklich Patienten hilft oder nicht. Und das ist das eine. Und deshalb wäre mein Appell, für zukünftige Studien in progredienter MS sollten wir vielleicht den Time-25-Footwalk benutzen. Wie du richtig sagst, für schubförmige MS interessiert uns das eigentlich nicht so sehr. Unser Hauptinteresse da sind die Schübe. Das ist alles selbstverständlich. Die zweite Frage ist jetzt, können wir nicht, ich will dazu auch noch sagen, dass in MS und in anderen Krankheiten die pharmazeutische Industrie, die machen so ein bisschen ihre eigene Sache. Die haben eigene Medikamente, die sie entwickeln und dann die haben auch immer Geld, um Trials zu machen. Die haben aber auch etwas andere Interessen als wir als Ärzte. Mir ist es nicht so wichtig, wer das Medikament herstellt. Ich möchte eigentlich, dass es wirkt. Und mir ist auch nicht so wichtig, ob das Medikament teuer ist oder neu. Ich will einfach nur, dass es wirkt. Pharmazeuten haben natürlich andere Ideen darüber. Die wollen am liebsten ihr eigenes Medikament so gut und so erfolgreich wie möglich aussehen lassen oder darstellen und dann ist das natürlich für sie von überlebenswichtigem Interesse, dass das dann ihr Patent ist und dann ihr Erfolg. Das hat zur Folge, dass es viele Moleküle gibt, an denen die pharmazeutische Industrie kein Interesse hat, weil es davon kein Patent gibt. Das sind alte Medikamente, die 30 Jahre alt sind. Und das finde ich eigentlich interessant, denn wir sehen viel, hier in Calgary arbeite ich auch viel zusammen mit Wei Yong, ist ein basaler Wissenschaftler hier, zwei Türen rechts. Und mit Wei haben wir zusammen eine Studie gemacht, wo wir sehr viele Generika, also Medikamente, die für andere Indikationen auf dem Markt sind, untersucht haben, ob die vielleicht Einfluss haben auf relevante Krankheitsprozesse bei progredienter MS. Und haben ein paar darin gefunden. Und was wir jetzt eigentlich suchen, ist, wir wollen uns ein bisschen fokussieren auf die Phase 2. Das ist die, wie ich sagte, die interessanteste. Weil es uns erlaubt, festzustellen, ob diese Generika einen Effekt haben auf wichtige Prozesse in progredienter MS. Mhm. Und damit wollen wir gerne fortfahren. Wir haben das auch schon zweimal gemacht. Wir haben zwei Trials gemacht. Einen mit Domperidom. Da hatten wir eine bestimmte Idee, dass das eventuell helfen könnte mit Remyelinisierung und haben das probiert in sekundär progressiver MS. Hat nicht funktioniert. Und dann später hatten wir die Idee, dass wir das Mittel Hydroxychloroquin, eigentlich ein Malariamittel, hatten wir Grund zur Annahme, dass das einen sehr starken Effekt hat auf Mikroglia. Und die mikrogliale Aktivierung, die ist, scheint es doch sehr wichtig, in der Pathophysiologie von der progredienten MS. Und deshalb wollten wir gerne eine Phase 2-Studie haben, die uns zeigt, ob dieses Hydroxychloroquin irgendwas ist, an dem wir weiter Interesse haben sollten oder nicht. Die Experimente in Zellen und in Mäusen sahen sehr gut aus, aber jetzt fehlt der Schritt, ja, wie kommen wir jetzt von der Maus zum Menschen? Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wir wollten gerne eine Phase-2-Studie machen. Und wenn wir uns zurückerinnern an die klinische Studienphasen, Phase 1 brauchen wir nicht. Hydroxychloroquin gibt es seit vielleicht 70 Jahren. Ja, da gibt es also nichts, was uns noch überrascht über Hydroxychloroquin. Deshalb, wir konnten dann sofort zu der Phase 2 gehen, ohne uns aufzuhalten mit einer Phase 1-Studie, die dann auch immer ein bisschen gefährlich und nicht attraktiv ist. Und haben uns inspirieren lassen von der Onkologie, also Krebsmedizin. Ich muss dabei leider sagen, dass unsere Kollegen in der Onkologie viel schlauer sind mit Trials als wir Neurologen. Da muss man neidlos zugeben. Aber die hatten ein interessantes Problem, was ein bisschen ähnlich ist der großen Auswahl an generischen Medikamenten, die wir haben. Und das ist in Onkologie gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Chemotherapien zusammenzustellen. Und mittlerweile gibt es dann ganz andere Therapien noch. Deshalb hat in den 90er Jahren haben Onkologen angefangen, andere Phase-2-Studien zu tun. Sie nennen das Futility Trial, also Vergeblichkeitsstudie vielleicht. Und diese Studien sind interessant, denn typischerweise, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, machen wir Phase-2-Studien als randomisierte 2-Arm-Studien, wo man dann Placebo gegen Behandlung hat. Oder altmodische Behandlung gegen neuere Behandlung. Aber die Onkologen hatten uns sozusagen gezeigt mit ihren Futilitätsstudien, dass man das auch anders machen kann. Man kann auch einen einzigen Arm haben, also es ist eine Studie mit einem einzigen Behandlungsarm. Alle Patienten in der Studie kriegen das Medikament und wir vergleichen ihre Ergebnisse, also wie viele Menschen von so einer Gruppe sich verschlechtert haben. Diese Studie lief 18 Monate, also in einer gewissen Zeitspanne mussten sie dann sich verschlechtert haben oder stabil geblieben sein. Und dann hat sich herausgestellt, dass signifikant mehr Menschen stabil waren, als man vermutet hätte. Und da ist dann auch ein bisschen Mathematik da drin involviert. Aber letztlich ist das ein ziemlich starkes Signal, dass Hydroxychloroquine möglicherweise eine erfolgreiche Behandlung für primär progressive MS sein kann. Also wir haben Patienten mit primär progressiver MS genommen, haben die behandelt mit Hydroxychloroquine und am Ende von dieser Studie waren signifikant mehr Menschen stabil geblieben, als man erwartet hätte von unbehandelten Patienten mit primär progressiver MS. Mhm. Und man kann diese Studien so designen, dass sie einem dann eine gute Idee darüber geben, ob so ein Medikament wirksam ist oder nicht. Das Problem ist, es ist dann auch relativ gnadenlos, denn es gibt eigentlich nur Ja oder Nein. Und auch wenn es ein einzelner Patient zu viel ist, der schlechter geworden ist, dann ist es vorbei für das Mittel. Die gute Nachricht ist, dass diese Trials eben relativ klein sind. Wir haben diese Hydroxychloroquin-Studie gemacht wir brauchten 35 Patienten, wir haben letztlich 42 inkludiert. Und für Leute, die solche Studien machen, das ist nicht viel. Das ist auch was, was man in seinem eigenen Zentrum machen kann. Denn wenn man
und vor allem auch schnell, ne? Ja.
Ja, relativ schnell. Also Trials sind nie so schnell, wie man denkt, wenn man die Leute erstmal finden muss und überzeugen, mitzumachen und so weiter. Aber der große Vorteil ist, dass wir auf diese Weise dann in unserem eigenen Zentrum so eine Studie machen können. Und eigentlich, vielleicht habe ich doch noch einen Appell, und das ist, mein Leben reicht nicht aus, um all die Generika zu testen. Ich will eigentlich am liebsten, ich habe jetzt 2 von diesen Studien gemacht, ich möchte gerne noch mehr machen, es ist unglaublich schwierig, dafür Geld zu kriegen. Ich will eigentlich lieber andere Leute motivieren, das zu machen. Da muss ich nicht alles selber machen. Und natürlich auch die Chance, dann, dass der Ruhm dann an die anderen Leute geht, die das dann machen. Aber ich finde, diese Studien ist wirklich eine gute Methode, um auch als akademischer Forscher ein bisschen Trials zu machen. Wir dürfen auch, wichtig, vielleicht noch eine Warnung, wir dürfen auch die Trials oder die klinischen Studien nicht 100% der Industrie überlassen. Wir müssen absolut schon auch selber ein bisschen gucken. Und das gilt auch für Patienten und Angehörige.
Okay, also ich muss ganz kurz einhaken, weil es rattert bei diesem Studiendesign, ich glaube auch bei Menschen, die jetzt noch gar nicht so viel über klinische Studien gehört haben, aber so ein bisschen hat ja jeder schon mal gehört. Normalerweise denkt jeder immer so, ja, eben eine Studie hat zwei Arme, einmal entweder Placebo versus Medikament oder Standardmedikament versus neues Medikament. Und du sagst jetzt, okay, wir haben jetzt nur diesen einen Arm. Also kannst du das vielleicht doch nochmal ein bisschen genau sagen, wie vergleicht man wo und was ist mit Placebo-Effekt? Ich glaube, das war auch so eine Diskussion, die wir neulich, als wir zusammen in Amsterdam saßen, da entbrannt ist. Also wie verhält sich das da mit dem Vergleich?
Ja, das, also erstens bin ich natürlich sehr froh, dass Leute das wissen, dass es eigentlich gut ist, um eine zweiarmige Studie zu machen und eine randomisierte Studie zu machen. Ich glaube, es kommt drauf zurück, auf was ich vorher sagte, was ist unsere Frage? Diese Randomized Control Trial, die randomisierte zwei oder mehr arme Studie, ist absolut notwendig für die Phase 3 Welt, denke ich. Denn die Vorteile von Randomisierung, sicher in solchen größeren Studien, sind wirklich sehr wichtig. Unsere Situation ist ein bisschen anders. Wir wollen nicht oder wir können nicht 100% sicher beweisen, dass dieses Medikament hilft. Wir versuchen einen Hinweis dafür zu kriegen, dass dies ein guter Kandidat ist, um es weiter zu untersuchen. Mhm. Also es ist noch nicht die abschließende Antwort. Es ist mehr, dieses Medikament hat Potenzial. Mhm. Und das ist was uns weiter interessiert. Ich will nicht zu weit in die Details davon gehen, denn diese Fragen sind wichtig. Aus meiner Sicht gibt es auf diese Fragen auch jeweils eine Antwort. Mhm. Aber grundsätzlich kommt es, um es eben zusammenzufassen, für Leute, die da noch nichts davon gehört haben, ist dieses Single Arm, wir vergleichen dann mit der natürlichen Geschichte oder Natural History oder anderen Studien, die wir vorher hatten. Mhm. Und bei der progredienten MS ist es unser Vorteil, dass die Verschlechterung von Behinderung, die ist relativ gut vorhersehbar. Mhm. Bei schubförmiger MS ist immer das Problem, dass man die Schübe nicht vorhersagen kann. Mhm. Aber bei der progredienten MS funktioniert das besser. Sicher, wenn wir über Gruppen von Menschen sprechen. Mhm. Also ein Individuum mit progredienter MS ist schwierig, die Prognose zu stellen. Aber sagen wir mal 30 oder 50, dann wird es viel leichter zu sagen, wir erwarten, dass eine bestimmte Prozentzahl von diesen Leuten sich verschlechtert.
Mhm. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den hast du jetzt schon gesagt, aber ich will es auch nur noch mal rauskehren für die wirklich sehr stark involviert mitdenkenden Menschen. Wenn man jetzt sozusagen von der natürlichen Krankheitsverlauf spricht, dann ja, klingt es vielleicht so danach, dass man irgendwie Beobachtungen aus den 80er Jahren herannimmt, wo die MS auch noch anders, sag ich mal, behandelt wurde. Aber du sagst jetzt auch eben als Vergleichsdaten, nehmt ihr auch gern her, wirklich die Kontrollgruppe aus anderen Studien, die bereits gemacht wurden. Und das ist natürlich sehr valide, weil das Patienten sind, die wirklich auch Teil einer Studie waren und sozusagen auch dieses Gefühl, ich bin bei einer Studie dabei, hatten, was ja auch gewisse Effekte auslöst. Und mit diesen vergleicht man jetzt also diese neu behandelte Gruppe. Habe ich das richtig
verstanden? Ja, in der Tat. Und es ist sogar, wir hatten Glück, denn wir hatten Zugang zu Studien, zu Datensets von Studien. Und dabei muss man auch sagen, die habe ich von der pharmazeutischen Industrie bekommen. Das ist auch nicht alles schlecht. Mhm. Ja, immerhin, mittlerweile wollen sie dann ihre Daten mit uns teilen. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Denn in so einem MS-Zentrum, wenn man in einem großen Zentrum ist, in Calgary, wir sind ein großes Zentrum, wir haben vielleicht 500 Patienten mit progressiver MS, die wir regelmäßig sehen. Und wenn ich jetzt die alle messen wollte, wie ihre Behinderung sich verschlechtert im Laufe der Zeit, dann müsste ich dafür Geld bekommen, dann müsste ich dafür sorgen, dass die Leute immer kommen und das funktioniert eigentlich nie. Diese Datensammlungen, die Leute dann in ihrem eigenen Zentrum machen, die sind oft kommen dann die Patienten nicht zur richtigen Zeit oder es ist immer irgendwie nicht so gut mit diesen Daten. Das Schöne an klinischen Studien, die von der pharmazeutischen Industrie gemacht werden, ist, dass die sehr, sehr gut organisiert sind. Das heißt, die Patienten kommen alle 3 Monate werden dann untersucht in allen Einzelheiten und es wird alles sehr sorgfältig dokumentiert. Und mit diesen Daten konnten wir dann sehr detailliert gucken, wie schnell verändern sich da Maße, konnten dann auch vergleichen, welches Maß ist das Beste, welchen Endpunkt wollen wir dann am besten nehmen. Das war in unserem Fall der Time 25-Foot Walk. Und dann können wir auch sagen, okay, aus dieser Gruppe von, wir hatten einen Trial zum Beispiel in sekundär progressiver MS, da sind 900 Patienten drin. Das ist eine große Kollektion von wirklich sehr, sehr guten Daten, die wir benutzen konnten. Jetzt aber das Interessante, wir haben auch noch unsere eigenen Daten aus Calgary gehabt, die wir einfach so, so gut es ging, gesammelt haben. Und es stellt sich raus, die Zahlen sind ungefähr dieselben. Also in verschiedenen Trials kommen diese Zahlen sehr gut überein. Und dann kam das auch noch wieder gut überein mit unseren eigenen Patienten, die wir auch in unserer Klinik gemessen haben. Deshalb denke ich, dass wir das auf diese Weise machen können. Das ist eben auch sehr wichtig. Das ist natürlich auch, wir müssen dann auch ehrlich sein, wenn wir diese Dinge erforschen und es kommt in große Schwierigkeiten dabei raus, ja, dann können wir es natürlich nicht benutzen. Es war aber gut zu sehen und eine große Erleichterung, dass das bei progredienter MS, nicht bei schubförmiger, dass das eigentlich sehr schön übereinkommt. Die Trials, verschiedene Trials und unsere eigenen Patientendaten. Und das ist übrigens auch so, auch sehr interessant, in der Parkinson-Krankheit. Da wird man auch nicht denken, aber das scheint doch so zu sein. Also es ist für mich dann auch interessant, diese Fragen, die kommen auch erst in einem auf, wenn man diese Trials macht. Und was dann eigentlich schön ist, ist dann ist oft auch eine Antwort in diesen Daten irgendwo, die man dann finden kann.
Ja, das ist toll. Und eben, ich glaube, was vor allem natürlich sehr inspirierend ist, ist die schiere Menge an Generika, die du schon erwähnt hast, mit sehr spannenden Wirkstoffen, die im Vergleich zu den anderen Wirkstoffen, die wir jetzt gerade im Einsatz haben bei der MS, teils auch sehr gut ins Hirn kommen, also CNS-gängig sind, was ja wahnsinnig wichtig ist, wenn wir die progrediente MS behandeln wollen. Also ich glaube, wie du sagst, da gibt es sehr viel zu tun und ich glaube auch, dass eine Hauptbotschaft heute sein sollte, lasst euch davon inspirieren, wer auch immer solche Trials anstoßen möchte oder finanzieren möchte. Ich glaube, der Community wäre dadurch sehr, sehr geholfen.
Ja, das kann ich nur unterschreiben natürlich. Aber ich muss sagen, diese zum Beispiel Generika. Es gibt von der amerikanischen FDA, sind glaube ich 1040 generische Medikamente. Die kann man sich alle bestellen für Laborbedürfnisse. Das hat Weyong gemacht. Das heißt, dann kommt dann irgendwie so eine Kollektion von 1040 verschiedenen Medikamenten. Irgendwas ist in diesen 1040 Medikamenten, das hilft. Ich bin sicher, irgendwas. Und wir haben eigentlich eine ganz gute Menge auch an Medikamenten, die wir eigentlich mal testen würden wollen. Und dafür sind diese Futilitätsstudien eine gute Methode. Ich will auch noch eine Sache sagen, und das ist im Vereinten Königreich gibt es noch den Octopus-Studie von Jeremy Chataway im University College London. Und das ist auch noch eine Möglichkeit. Nur ist meine Kritik darauf, dass das ist eine Studie, die sehr schlau designt ist, wobei dann auch die auch immer weitergeht. Und es ist eine Möglichkeit, dann neue Medikamente in dieser selben Studie zu testen, die dann immer weitergeht. Ja, unsere große Hoffnung ist, dass sie als eine von den nächsten Medikamenten, die sie testen, dann auch Hydroxychloroquine benutzen. Aber das ist auch noch eine Möglichkeit. Also es gibt verschiedene Methoden, diese Phase-2-Studien zu machen. Ich glaube, das sollte unser Fokus sein im Moment, weil wir, ja, zurück zu der Philosophie von diesen Studienphasen, wir suchen was, wir wollen was entdecken, was Neues. Deshalb müssen wir uns, glaube ich, fokussieren auf die Phase 2. Und es gibt verschiedene Methoden, das auf eine gute Weise zu machen. Octopus ist eine davon. Ich würde sagen, die Futility Trials sind auch eine Möglichkeit davon. Und ich denke, wir müssen uns auch nicht so ja, so ins Boxhorn jagen lassen. Es ist eine schreckliche Krankheit, progrediente MS, aber wir haben 1040 Möglichkeiten, was zu finden und haben es wirklich noch nicht so viel probiert. Mhm. Wir haben eine Handvoll Studien mit diesen Medikamenten und ich denke, da ist noch was zu entdecken.
Super, also das, da will ich jetzt gar nicht so viel zu beitragen noch. Besser kann man diesen Schluss nicht gestalten. Ich danke dir herzlich, Markus, für deine Zeit und für die tollen Erklärungen. Und eben hoffe, dass wir hier irgendwie was Kleines zumindest oder was Großes mit anstoßen können mit dieser Podcast-Episode und hoffe, dass wir vielleicht auch irgendwann wieder über die neuen Updates von dir sprechen können.
Oh, absolut. Always a pleasure und danke, dass ich sprechen durfte.
Sehr gerne.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei meinem Interview mit Professor Markus Koch. Ich hoffe, ihr habt ebenso viel aus dem Gespräch geholt wie ich selber und ihr seid ähnlich hoffnungsvoll gestimmt, dass wir in den nächsten Jahren auch durch solche Initiativen weitere Schritte nach vorne machen in der Behandlung von insbesondere der progredienten MS. Ich möchte mich an dieser Stelle noch entschuldigen für die geringe Frequenz an neuen Podcast-Folgen in den letzten Wochen. Ich verspreche eine deutliche Besserung und ich hoffe, dass ich durch neue Angebote euch treuen Hörerinnen und Hörern wieder mehr bieten kann. Wenn du zum ersten Mal reingehört hast, herzlich willkommen. Bitte abonniere unbedingt meinen Podcast, damit hier genug los ist und wir diese Community am Laufen halten. Ansonsten wünsche ich euch allen alles Gute, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Euer Adrian Mingschumacher.